Dirke und Huben, der Führungspodcast.
Wie konnte es passieren, dass ein ja so technologisch und militärisch hochkompetentes und ja auch krisenerprobtes Land wie Israel auf diese grausame Weise überrascht wird?
Gibt es vielleicht etwas, das wir auch als Führungskräfte daraus lernen könnten, so abwegig das auf den ersten Blick auch erscheinen mag?
Egal, wo das Versagen stattfindet, in Wirtschaft, Politik oder Militär, ist deswegen eigentlich die wichtigste Frage, was sind die eigentlichen Ursachen des Versagens, also die Root Causes, könnte man vielleicht sagen.
Dann ist, glaube ich, ziemlich klar, dass wir uns bei Versagen immer wieder fragen müssen, ob das jetzt in der Politik oder in der Wirtschaft ist, in Unternehmen. Wir müssen uns immer wieder fragen, welche Gründe und Fehlannahmen haben zu dem Desaster geführt.
Dieser Mythos vom Verantwortlichen oder diese Kultur der Enthauptung ist natürlich in gewisser Hinsicht hochgradig dysfunktional. Es führt zur psychologischen Erleichterung, aber es führt eben nicht zur analytischen Erkenntnis der Ursachen des Versagens.
Es geht darum, die Fehler wirklich zu untersuchen in einer Autopsy without blame, um zu lernen und künftiges Versagen zu vermeiden.
Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dirke.
Wir freuen uns sehr, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit etwas anderen Augen zu sehen.
Wir hatten ja letztes Mal das Thema VUCA-Welt auf allen Ebenen, politisch, weltpolitisch, wirtschaftlich, sozial, im Großen wie im Kleinen, also die Welt im Chaos und die produktive Paranoia als erfolgreiche Strategie, um damit umzugehen. Und wir hatten so viele tolle Reaktionen, das war richtig klasse. Vor allen Dingen deshalb, weil das unsere Hörer eben auch sie so auf viele ihrer Kontexte bezogen haben, also vom Beruf bis zur Familie. Wir haben uns vorgenommen, diese Reaktionen in einer späteren Folge nochmal aufzunehmen, weil die sind zu schön und wir möchten uns gern Zeit dafür nehmen. Denn heute geht es um ein anderes Thema und deshalb sind ihre Reaktionen an anderer Stelle besser aufgehoben. Heute wollen ja und müssen wir uns wieder einem sehr ernsten Thema nähern. Mann, das ist schon das zweite Mal dieses Jahr. Mhm. Ist ein bisschen viel, ne?
Ja.
Denn bei uns ist das genauso wie bei Ihnen wahrscheinlich. An uns geht diese weltweite politische und emotionale Schockwelle einfach nicht vorbei.
Deswegen befassen wir uns heute also mit dem Thema eigentlich, das uns alle mit dem Unfassbaren konfrontiert hat. Das jetzt die Schlagzeilen beherrscht und, ja, wie du sagtest, dass seine Schockwellen eigentlich in die ganze Welt sendet im Moment. Nämlich mit dem terroristischen Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober und die israelische Reaktion darauf.
Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht. Mir geht's immer noch so. Ich bin ja zu sehr immer noch in diesen News gefangen. Also dieses schreckliche Digital Surfing oder wie immer ich das nennen soll. Es ist immer noch wie so ein Mahlstrom der Gewalt, der sich immer weiter dreht und dieses furchtbare Leid, Tod und Zerstörung für die Menschen in der Region bringt, für Israelis wie Palästinenser. Also da kann man sich nicht rausziehen und das kann man einfach nicht so gut wegdrücken, auch emotional nicht. Ne? Das ist ja fast so, als stünden wir heute an der Schwelle zu einem großen neuen Nahostkrieg.
Im schlimmsten Fall ja.
Ja, und das mit unüberschaubaren Folgen für die Region, aber eben auch für die Verschiebungen in der internationalen Politik. Das ist, glaube ich, etwas, was wir noch gar nicht ahnen können.
Absolut. Und wir wissen ja nicht, wie es Ihnen am 7. Oktober ging, als Sie von diesem mörderischen Überfall der Hamas auf die Israelis erfahren haben. Wir hatten ja angesichts dieser ohnehin schon chaotischen Welt, von der du eben gesprochen hast, eigentlich nur eine spontane Reaktion und die war irgendwie ganz unmittelbar. Oh nein, jetzt nicht auch das noch.
Das ist moralisch nicht korrekt.
Nee.
Das ist so. Aber das haben wir gedacht. Ach du Schreck.
Ja.
Um Himmels Willen, bitte.
Ich meine, es ist schon genug los eigentlich, ne?
Ja. Aber es ist natürlich menschlich nachvollziehbar, wird wahrscheinlich vielen so gegangen sein, angesichts dieser Ungewissheit, dieser, wir haben es mal Stapelkrise oder Polykrise genannt, ne, die uns ja ohnehin alle schon psychisch an die Grenzen bringt, weil sich eine Krise auf die andere häuft. und alles von allem irgendwie abhängt. Also Niklas Luhmann hatte doch recht.
Ja, Niklas Luhmann hatte recht.
Also, und selbst solche Medien und Wissenschaftler, die sonst eher für sachliche Berichterstattung und einen kühlen analytischen Zugang und keinen Katastrophismus ja bekannt sind, ja, die wissen auch nicht mehr wirklich weiter. Also ich sehe noch so die Zeilen des Handelsblatts vom Wochenende vor mir. Weltbeben, wie viel Krisen erträgt die Welt?
Ja, und die Frage stellt man sich ja wirklich. Ja,
ne? Oder Herfried Münkler, der bekannte Politikwissenschaftler, bezeichnete die gegenwärtige Lage in seinem neuen Buch als Aufruhr.
Mhm. Und so nimmt man es auch wirklich wahr.
Ja, genau. Also es kommt nicht zur Ruhe. Es ist alles im emotionalen Aufruhr.
Mhm. Ja, absolut. Und deswegen stellt sich natürlich für jeden von uns die Frage und auch für uns beide ganz persönlich, wie geht man eigentlich mit so einer furchtbaren Situation um? Ne? Also ich meine, verzweifeln oder vermeiden ist ja nun keine vernünftige Strategie. Deswegen ist bei uns ja immer der einzige Weg, der bleibt, analysieren, erklären, verstehen und lernen. So versuchen wir ja im Grunde, ja, das ist eigentlich unser Bewältigungsmechanismus.
Ja, uns das anzueignen oder genau. Zu bewältigen, genau. Finde ich auch, das ist genau der richtige Schritt, den wir zumindest brauchen. Und vielleicht können wir auch dafür helfen, dass Sie mehr sehen am Ende dieses Podcasts. Denn unsere zweite Reaktion war eben auch ganz klar die einzige große Frage. Wie um Himmels Willen konnte das passieren?
Ja, das war wirklich die Frage. Und bevor wir uns dieser Frage zuwenden, müssen wir vielleicht einfach noch mal kurz auf die Fakten gucken, die sich natürlich immer wieder durch neue Fakten ergänzen.
Ja.
Aber ein kurzer Rückblick vielleicht, denn die wichtigsten Fakten sind ja bekannt. Also Auslöser dieses jüngsten Gewaltausbruchs war der bisher größte Terrorangriff der Hamas auf Israel. Hatte immer schon viele Dinge, kleinere Scharmützel gegeben, aber das war wirklich in der Qualität substanziell anders. Am 7. Oktober hat die Hamas eben Tausende von Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert, insbesondere eben geleitet von der Hamas. Da gibt es auch noch andere Gruppen, aber das Palästinensergebiet wird eben von der Hamas kontrolliert, die allgemein von EU und anderen Institutionen eben als Terrororganisation eingestuft wird. Die Terroristen der Hamas haben also am 7. Oktober die israelischen Befestigungsanlagen zerstört, also diesen Zaun und diese Mauer, die Israel am Gazastreifen aufgebaut hatte. Ein Massaker im israelischen Grenzgebiet mit mehr als 1400 Toten verübt, mehr als 3700 Menschen verletzt und eben nach neuestem Stand über 200 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.
Ja, das stand heute, zwei Wochen nach dem Angriff. Und Israel, das wissen wir alle, reagiert seitdem mit intensiven Luftangriffen auf den Gazastreifen. Und die Folge ist natürlich weitgehende Zerstörung und eine humanitäre Katastrophe. Und das muss man dazu sagen, nach Angaben der Hamas über 5000 Tote und 15000 Verletzte. Und das ist gar keine Frage, die reale Gefahr eines sich ausweitenden großen regionalen Krieges, die ist da. Ganz akut.
Wahrscheinlich so groß wie seit langem nicht. Mhm. Und deswegen ist eben die Frage so entscheidend, wie konnte das passieren? Also wie konnte es passieren, dass ein ja so technologisch und militärisch hochkompetentes und ja auch krisenerprobtes Land wie Israel auf diese grausame Weise überrascht wird? Und die Gefahr und die Folgen auf beiden Seiten nicht irgendwie von vornherein eindämmen konnte? Also es ist ja ein Land, das wie kein zweites auf der Welt eigentlich seit seiner Gründung 1948 immer wieder mit existenziellen Bedrohungen konfrontiert war. Und das im Prinzip ja immer von diesem Mythos der Unangreifbarkeit gelebt hat, weil der Teil seines Gründungsmythos diese sichere Heimstatt für die Juden aus aller Welt ist. Also eigentlich ein Land, das mit der Möglichkeit der Katastrophe gelernt hat zu leben.
Ja. Das war sozusagen Teil des Gründungsmythos. Und ganz konkret, also wie konnte die israelische Führung in Politik, Militär und Geheimdienst so versagen? Und das in ihrer ureigensten und eigentlich wichtigsten Aufgabe, nämlich Leib und Leben der israelischen Bevölkerung zu sichern. Und man kann eigentlich sogar noch weitergehen. Alles, was seit dem 7. Oktober an Leid und Verderben in Israel und im Gazastreifen verursacht wurde, auf beiden Seiten, ist tatsächlich die direkte Konsequenz dieses absolut katastrophalen Versagens der israelischen Führung. Könnte, kann man auch sagen, die Ursache ist der Terrorakt, aber man kann genau die andere Seite auch angucken und kann sagen, Die Ursache ist das katastrophale Versagen der israelischen Führung.
Das klingt jetzt natürlich aus der Ferne nach einem Urteil, aber in diesem Urteil sind wir ja keineswegs allein. Also ich glaube, Anfang dieser Woche hat auch der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Barak in einem Interview mit dem Spiegel genau das Gleiche formuliert. Er hat gesagt, das ist ein totales Versagen der Nachrichtendienste des Militärs und der Politik.
Und deshalb stehen für uns heute wieder drei Fragen im Mittelpunkt. Erstens, wie konnte es zu diesem Versagen kommen? Zweitens, was muss man daraus lernen, um künftige Katastrophen zu verhindern? Und drittens, und diese Frage erlauben wir uns so am Rande zu beantworten, gibt es Lehren, die über den unmittelbaren, konkreten und furchtbaren Anlass hinaus von Bedeutung sein könnten? Also gibt es vielleicht etwas, das wir auch als Führungskräfte daraus lernen könnten, so abwegig das auf den ersten Blick auch erscheinen mag? Dem widmen wir uns heute, diese drei Fragen.
Diese drei Fragen führen uns zu einer viel zu wenig beachteten Forschungsrichtung, sei es in der Politik oder im Militär oder auch in der Wirtschaft, der sogenannten Study of Failure, also der Erforschung von Versagen. Das ist so ein wissenschaftliches Waisenkind, nicht wirklich populär, obwohl es ja immer diese modischen Slogans gerade in der Wirtschaft gibt, fail often, fail early, es gibt ja geradezu diese Ideologie des Scheiterns.
Fail cheap.
Fail cheap, ja. Aber eigentlich neigen fast alle Forscher und alle, die sich mit diesen Themen beschäftigen, immer dazu, lieber von positiven Best Practices zu lernen, als sich wirklich mit dem Versagen und dem Scheitern auseinanderzusetzen. Dabei kann man aber aus diesem Studium des Versagens sehr viel lernen, auch wenn man natürlich vorsichtig sein muss. Man muss ja vermeiden, dass man irgendwie so eine alberne Gewissheit der Rückschau irgendwie hat. Ja, also dieses Besserwisserische, naja, ich hätte das eh alles kommen sehen. Also es geht wirklich dabei auch darum, es wirklich aus der Situation heraus zu verstehen und jetzt nicht irgendwie die Weisheit des rückwärtsgewandten Propheten anzuwenden.
Ja, es ist ja immer so eine Gratwanderung.
Absolut.
Ne? Versagen zu analysieren ist immer so, puh, es ist immer schwierig, aber dennoch ist es das wert, weil wir können tatsächlich viel aus Versagen lernen. Wir haben das schon mal in einer früheren Folge praktiziert, am Beispiel des Untergangs der Credit Suisse. Und haben das mit den Einsichten von Jim Collins aus seinem Buch How the Mighty Fall so ein bisschen beleuchtet. Und man könnte jetzt sagen, politisch-militärisches Versagen ist nochmal etwas ganz anderes. Ja, aber vielleicht auch nicht, oder?
Ich sag mal so, Dinge miteinander zu vergleichen, heißt ja nicht, sie gleichzusetzen. Aber es gibt natürlich schon eine interessante Parallele, nämlich die übliche Art und Weise, wie Institutionen, und zwar völlig egal jetzt, ob Politik, Militär oder Wirtschaft, wie diese Institutionen mit Versagen umgehen. Ja, also wir nennen das ja immer für uns immer so den Mythos des Verantwortlichen. Oder so die Theorie des Mann in der Anklagebank.
Das finde ich total gut, weil der Mythos vom Verantwortlichen, dem Verantwortlichen, ist ja quasi so eine Versuchung, organisatorisches Versagen mit menschlichem Versagen zu erklären.
Genau.
Und dann eben auch entsprechend zu reagieren. Und nach dieser Auffassung kommt es quasi zu einem Versagen, weil ein Mann oder eine Frau, ob das jetzt ein CEO ist, ein Politiker oder ein militärischer Kommandeur, ist eigentlich erstmal völlig egal, dass ein Mann oder eine Frau unverzeihliche Fehler begeht. Das ist eigentlich total gut, weil wenn wir uns angucken, wie Aufsichtsräte bei Versagen in Unternehmen reagieren, dann ist es ja genau das Gleiche. Aufsichtsräte neigen dazu, ein Versagen schnell zu personalisieren und den CEO zu ersetzen. Statt tatsächlich tiefer verstehen zu wollen, was wirklich die Ursache des Scheiterns war. Ist es eigentlich nur der Mann oder die Frau? Oder liegt die Ursache tatsächlich tiefer?
Und wenn man sich tatsächlich dieses Reaktionsmuster anguckt, dann muss man ja wirklich sagen, das ist ja vor allen Dingen eines, nämlich so ein psychischer Coping-Mechanismus, so eine Art psychische Bewältigungsstrategie.
Ja, ne?
Also sie verschafft denjenigen, die dann handeln, also Aufsichtsräten oder Politikern oder wem auch immer, natürlich erstmal psychische Erleichterung, weil man zum Ersten natürlich damit das Versagen einer einzigen Person anlasten kann. Und damit entlastet man die Institution, vielleicht sogar ein bisschen sich selbst. Das ist ja bei Aufsichtsräten ganz oft der Fall. Typisches Muster. Das zweite ist natürlich, der große Vorteil dieses Mythos vom Verantwortlichen ist, dass man schnell Handlungsstärke demonstrieren kann. Und das ist natürlich nach einem Scheitern populär, nach dem Motto, wir räumen auf.
Ja, also genau, wir haben Konsequenzen durch. Gezogen. Ne, genau, wir greifen durch.
Und das dritte ist natürlich, man vermeidet sich wirklich mit der Möglichkeit des Versagens, die ja irgendwie immer gegeben ist, sich wirklich damit zu konfrontieren. Und damit vermeidet man es eben auch, sich den eigenen Ängsten vor dem Versagen zu stellen. Also insofern ist das eigentlich für einen selbst oder für die Beteiligten ein enorm nützlicher Mechanismus, sich so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen.
Ja, also das ist der Umgang mit dem Versagen. Und es gibt durchaus viele Beispiele in der Wirtschaft, in denen der Aufsichtsrat schließlich einen CEO ersetzt oder feuert. Aber eigentlich hätte sich der Aufsichtsrat selbst fragen müssen, ja, wo war er denn selbst, bevor es so weit gekommen ist?
Genau.
Also ich meine, eine Rolle, eine Beteiligung hat ja der Aufsichtsrat auch selbst in den Fällen Kaspar Rohrstedt oder CS. Herbert Diess oder Credit Suisse.
Ja. Ja, absolut. Also das ist dann immer sozusagen die finale Option, so als hätte man vorher damit alles nichts zu tun gehabt. Aber für unsere heutige Folge ist ja besonders interessant, dass gerade auch Israel nach vergangenen militärischen Desastern genau diesem Muster gefolgt ist. Und den Grundstein eigentlich zu diesem eigentlich dysfunktionalen Umgang mit Niederlagen legte Anfang der 70er Jahre die sogenannte Agranat-Kommission. Das war eine staatliche Untersuchungskommission in Israel, die das militärische Versagen Israels im Yom Kippur-Krieg 1973 unter die Lupe nehmen sollte. Und jede weitere Untersuchungskommission seither folgte eigentlich dem Vorbild dieser Agranat-Kommission und verfestigte irgendwie so ein Muster, was man heute in Israel sehr, ich sag mal, bildhaft als Kultur der Enthauptung bezeichnet. Es ist eigentlich der Impuls, auf einen militärischen Misserfolg mit Massenentlassungen und Rücktritten zu reagieren. Und dahinter steht eben genau wie auch bei Aufsichtsräten und so weiter die Hoffnung, dass die Entlassung der Verantwortlichen eine Wiederholung des Misserfolgs verhindert. Das ist natürlich eine reine Hoffnung.
Ja, ist eine reine Hoffnung, weil das ist eben wirklich so reduziert, ne, auf die einzelnen Köpfe. Und Kultur der Enthauptung ist natürlich ein brutaler Begriff. Aber genau das passierte ja eine Woche, nachdem die Agranat-Kommission am 2. April 1974 nach dem Yom Kippur-Krieg ihren vorläufigen Bericht vorgelegt hatte, trat Premierministerin Golda Meir zurück. Und auch der Verteidigungsminister, der Außenminister und der Finanzminister Israels wurden ausgetauscht. Golda Meir meinte damals, wenn es einen israelischen Helden im Yom Kippur-Krieg gegeben habe, dann sei es David Elazar, der Stabschef des Militärs. Tja, aber auch er wurde entlassen.
Also es ist wirklich dieses ganz konsequente Folgen dieser Kultur der Enthauptung. Und im Augenblick sieht es ja wirklich so aus, als würde ich das gleiche Muster auch in diesem Fall wiederholen. Also jetzt nach dem 7. Oktober. Aber natürlich erst, wenn der Krieg beendet ist, wie immer er dann auch ausgehen mag. Aber wir haben jetzt schon gesehen, Generalstabschef Halevi bekannte ja schon die Fehler der israelischen Armee und auch die Chefs des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet und des Militärgeheimdienstes Amman haben ja schon ihre Verantwortung für das katastrophale Versagen der Geheimdienste übernommen. Ja, das heißt, dieses Muster verfestigt sich eigentlich.
Ja, ja, ich meine, das ist ja jetzt schon abzusehen, dass Ministerpräsident Netanyahu und einige seiner Minister nichts anderes bleiben wird, als tatsächlich dann später zurückzutreten. Und angesichts der polarisierenden Politik von Netanyahu während der letzten Jahre und seiner miserablen Zustimmungswerte im Moment und selbst vor dem Krieg, im Angesicht des drohenden Krieges, kann man das ganz klar als gesichert annehmen. Das
absolut
wird so kommen. Aber ist das eigentlich der richtige Weg? Das ist noch eine andere Frage.
Genau, was ist damit gewonnen am Ende? Ne? Das ist genau die Frage. Denn dieser Mythos vom Verantwortlichen oder diese Kultur der Enthauptung ist natürlich in gewisser Hinsicht hochgradig dysfunktional. Ne? Wie gesagt, es führt zur psychologischen Erleichterung, aber es führt eben nicht zur analytischen Erkenntnis der Ursachen des Versagens. Und das ist natürlich fatal, denn damit wird eigentlich Lernen verhindert, wie ein Scheitern in der Zukunft verhindert werden kann. Und das ist eben genau das, was Peter Senge, dieser Professor für Organizational Learning am MIT, so schön als schnelle Problemlösung oder Symptomlösung bezeichnet.
Das ist ein guter Begriff, Symptomlösung, weil sie gehen eben nicht an die Ursache des Problems. Oder er nennt es so nett, fixes that fire back. Und genau das ist das Problem, denn sagen, es gibt ein Problem. Jetzt hier ist das beispielsweise dieses politisch-militärische Versagen und das schreit geradezu nach einer Lösung. Mhm. Und das Gegenmittel, also beispielsweise die Entlassung und Austausch von Köpfen, die Enthauptung, wird schnell angewendet, was das Symptom zunächst abzumildern scheint.
Neue Besen kehren gut.
Genau, neue Besen kehren gut. Aber die unbeabsichtigten Folgen dieser Quick Fixes, nenne ich das jetzt mal, verschlimmern ja in Wahrheit das Verhalten und den Zustand, den man zu verbessern sucht. Also das Problem gärt ja weiter und der Austausch von Köpfen hilft da erstmal nichts. Und das Ergebnis von schnellen Symptomlösungen durch Austausch von Köpfen ist ganz schlicht und einfach, es entwickelt sich keine Kultur des Lernens von Fehlern und Versagen. Das ist unglaublich eigentlich, weil du gehst ja nicht an die Ursache, sondern du sagst ja, na ja, ein anderer wird es besser machen.
Und deswegen ist, egal wo das Versagen stattfindet, egal ob jetzt in Wirtschaft, Politik oder Militär, ist deswegen eigentlich die wichtigste Frage, was sind die eigentlichen Ursachen des Versagens? Also die Root Causes, könnte man vielleicht sagen. Und nicht dann schnell in Symptomlösungen zu flüchten, um dieses Problem sozusagen pseudomäßig aus der Welt zu schaffen.
Es geht also darum, das Versagen gerade in diesem Fall besser zu verstehen. Und um das Versagen genauer zu verstehen, müssen wir uns jetzt mal endgültig von dieser bequemen Vorstellung vom Alleinverantwortlichen verabschieden. Und uns dem Scheitern mal wirklich analytisch nähern. Was ist eigentlich tatsächlich der Grund? Und für uns ist wichtig, und das ist nicht leicht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir dabei eine Haltung haben, die Parteinahme oder Schuldzuweisung vermeidet. Das ist tatsächlich schwierig, weil wir immer natürlich einen bestimmten Bias, bestimmte Wahrnehmungsverengung und Filter haben. Aber es geht uns darum, die Fakten oder die Wahrheit zu finden, und nicht Schuldige.
Und deswegen folgen wir eben wieder unserem Lieblingsstrategen Clausewitz.
Na klar.
Clausewitz tut immer gut. Und deswegen folgen wir wieder unserem Lieblingsstrategen Clausewitz und den Gedanken in seinem berühmten Buch Vom Kriege. Und da hat er sehr schön über diese Analyse von Ursachen geschrieben. Im Krieg existiert die Kritik nur, um die Wahrheit zu erkennen, nicht um als Richter aufzutreten.
Ja, sehr schön formuliert.
Ne? Das und wollen wir nämlich nicht.
Nee, das wollen wir nicht. Und ich habe noch einen, nämlich
den zweiten
Hausguru Jim Collins, der Management-Denker Jim Collins, hat diese bewusst sehr urteilsfreie Haltung auf den Punkt gebracht, weil er nennt das so treffend Autopsy without blame. Autopsy ohne Schuldzuweisung. Mhm. Und genau diesen Begriff verwenden wir tatsächlich auch, wenn wir uns ja Konflikte in Teams etc. angucken und dort wirklich das Team mit einer Autopsy without blame konfrontieren, um wirklich den Ursachen des Konflikts mal auf den Grund zu gehen.
Und jetzt kann man natürlich sagen, wir machen das bei Teams und bei Top-Management-Teams. Und jetzt kann man natürlich schon sagen, naja, das ist eine Welt, aber man kann natürlich einwenden, in diesem Fall ist es natürlich fast unmöglich. Das Ganze ist natürlich hochgradig moralisch, emotional überlagert von allen Seiten. Und wir haben ja geradezu einen Überfluss an Schuldigen, egal von welcher Seite man drauf guckt. Denn das muss man auch sagen, und wir wissen es ja nur leider zu genau, dieses ganze Nahost-Konfliktsystem, von dem der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern ja nur ein Teil ist, ist das, was man so schön und zutreffend als Wicked Conflict bezeichnet. Ein verwickelter, bösartiger, lang andauernder und ideologisch aufgeladener Konflikt. Dieser Begriff Wicked Conflict, der ist halt nicht von uns, sondern so nennt die Wissenschaft der International Relations Konflikte wie diesen, der also nahezu analytisch unentwirrbar und politisch scheinbar nicht lösbar erscheint, trotz vieler vergeblicher Versuche über viele Jahre.
Und das kennen wir ja leider nur zu genau. Ich denke, wenn Sie uns regelmäßig hören, dann wissen Sie, dass wir uns ja in unserem Studium und in den Promotionen mehr als 8 Jahre intensiv mit der Politik des Nahen Ostens beschäftigt haben und unsere Doktorarbeiten tatsächlich über Kriege im Nahen Osten geschrieben haben. Also
ja,
wir sind
aktuell.
Sozusagen vor über 25 Jahren quer eingestiegen in die Wirtschaft und kommen aus einem ganz anderen Feld. Und der Israel-Palästina-Konflikt, der hat mit dazu beigetragen, dass wir gesagt haben, nee, wir müssen jetzt in ein anderes Feld, weil das ist so verzwickt und so dramatisch, Da werden wir nicht glücklich. Wir gehen ins Management und da geht es vielleicht, die Probleme leichter zu lösen. Das war tatsächlich einer der Ursachen.
Einer der Gründe,
dass wir gesagt haben, nee, hier müssen wir wirklich den Blick verändern und unser Leben anders gestalten. Es ist uns klar, dass wir hier nicht eine Analyse des Nahostkonflikts machen können. Das werden wir ganz sicherlich nicht tun. Und wir wissen, dass die gegenwärtigen Ereignisse Symptome oder eben ein weiterer Ausbruch dieses unentwirrbaren Konflikts sind. Oder man kann auch sagen, sie sind Konsequenz und Katalysator dieses Konflikts zugleich. Also Sie hören schon, es ist komplex.
Es ist, wie wir so schön sagen, heavy stuff. Aber trotzdem, dass eben in diese riesige Konfliktlandschaft im Nahen Osten eingebettet ist, macht es trotzdem Sinn, aus unserer Sicht diesen terroristischen Überfall der Hamas auf Israel mal unter dem Aspekt einer Studie über Versagen gesondert zu betrachten. Also einfach mal bewusst zu isolieren, den Einzelfall vom gesamten Kontext und sich eben diese Frage zu stellen, wie konnte das passieren? Und wenn man sich diese Frage stellt, dann gibt es wirklich einen guten analytischen Einstieg in diese Frage. Ja, man muss ja immer so ein bisschen unter einem analytischen Prisma solche Fragen zu beantworten. Und da gibt es ein sehr lesenswertes Buch, das heißt Military Misfortunes, The Anatomy of Failure in War. Das ist uns irgendwie vor 25 Jahren mal begegnet. Wir haben das immer mal wieder angeguckt. Und das gibt aber eine gute, wie die Autoren das nennen, so eine Taxonomie, also so eine Art Ordnungsmuster von Versagen im Krieg. Ist von zwei sehr renommierten Professoren, von Elliot Cohn, der war Professor für Strategic Studies an der Johns Hopkins Universität, und von John Gooch, der war Geschichtsprofessor an der University of Lancaster und eben einer der führenden Militärhistoriker in England. Und die beiden haben sich zusammengetan, um an bestimmten Fallstudien mal zu überlegen, gibt es so etwas wie ein Muster des Versagens, wenn es darum geht, militärische Niederlagen zu erkennen und zu erklären.
Ja, und das passt hier tatsächlich wirklich gut nachvollziehbar. Und es wird Sie nicht überraschen.
Nein.
Es sind auch hier wieder drei, ich kann es nun mal nicht ändern.
Und wir haben
drei,
keine weggelassen.
Nein, ich bin nicht schuldig.
Nein, du bist nicht schuldig.
Es sind auch hier wieder drei Formen des Scheiterns, die Cohen und Gooch in ihrer Systematik des Versagens tatsächlich identifiziert haben. Wenn ich jetzt kurz skizziere, dann denken Sie doch mal die Analogie zu Versagen in Unternehmen mit. Das passt durchaus, auch wenn wir das auf keinen Fall gleichsetzen wollen. Die drei Typen des Versagens oder des Scheiterns sind das Versagen im Lernen, das Versagen in der Antizipation und das Versagen in der Adaption, in der Anpassung. Das Versagen beim Lernen bezeichnet das Versagen aufgrund mangelnder Rückschau auf Versagen in der Vergangenheit. Ich analysiere also das, was passiert ist, nicht in der Tiefe. Das ist die Unfähigkeit, offensichtliche Lehren aus der jüngsten Geschichte zu ziehen. Und das ist eigentlich die rätselhafteste aller militärischen und politischen Versäumnisse, weil das sollte man doch eigentlich tun, wenn man Politiker oder Militär ist.
Ja,
oder?
Ich meine, es gibt ja diesen schlichten Satz, aus Fehlern wird man klug.
Ja.
Das findet aber nicht wirklich in dem Maße statt, wie man es eigentlich erwarten müsste.
Genau, wir gucken uns das ja gleich, diese drei Ebenen nochmal in der Tiefe an, auch am ganz konkreten Beispiel des aktuellen Konflikts. Das zweite, das Versagen in der Antizipation, bezeichnet das Versagen aufgrund mangelnder Vorausschau, eben nicht Rückschau, sondern Vorausschau auf mögliches Versagen in der Zukunft. Und das ist die Unfähigkeit, eine gegnerische Aktion oder eine wahrscheinliche Reaktion auf eine eigene Handlung vorherzusehen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Und das dritte ist das Versagen in der Adaption, und das bezeichnet das Versagen aufgrund mangelnder Anpassung auf sich verändernde Umstände im Hier und Jetzt.
Im Grunde ist es, kann man sagen, Lernversagen hat seine Wurzeln in der Vergangenheit, antizipatorisches Versagen hat seine Ursachen in der Zukunft. Und adaptives Versagen wurzelt im Heute, also in der Unfähigkeit, sich einem dynamisch wandelnden Umfeld irgendwie vernünftig anzupassen.
Ja, also diese Systematik, auf die Vergangenheit, auf die Zukunft und auf das Hier und Heute zu schauen, ist eigentlich universal gültig. Und man könnte sie tatsächlich auch sehr gut auf Scheitern in Unternehmen anwenden.
Absolut.
Ja, aber das gucken wir uns vielleicht nochmal zu einem anderen Zeitpunkt an, ne? In einer anderen Folge.
Wichtig ist aber, dass man versteht, wir haben diese drei Formen des Versagens und diese drei Formen des Versagens können natürlich isoliert auftreten. Ja, also es kann passieren, dass man in einem dieser drei Elemente versagt. Aber es können eben auch so im Grunde viele dieser Versagenselemente zusammenkommen. Und wenn alle drei Arten von Versagen zusammenkommen, dann kommt es eben unmittelbar wirklich zur Katastrophe. Also so ein kombiniertes Versagen bringt einfach das Risiko eines vollständigen Zusammenbruchs, insbesondere natürlich dann, wenn das Versagen sowohl auf politischer als auch auf militärischer Ebene stattfindet.
Tja, und genau auf diese Analyse des Versagens, an die wagen wir uns jetzt in unserer Autopsy Without Blame mit Blick auf die israelische Führung vor und am 7. Oktober 2023. Also welche Formen des Versagens können wir jetzt schon herausdestillieren? Auf Basis ja noch unvollständiger Informationen und quasi als so eine Art Arbeitshypothese. Los geht's. Ja, die erste Root Cause, wie du es eben so schön gesagt hast, also die wirklich die tiefer liegende Ursachen, ist dieses Versagen beim Lernen.
Wenn wir uns mal dieser ersten Form zuwenden, ist ja genau das, was wir vorhin gesagt haben. Das Versagen beim Lernen oder die Unfähigkeit, wirklich eigentlich offensichtliche Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Der 7. Oktober 2023 ist ja von vielen Kommentatoren, haben wir ja alles in der Presse gelesen, teilweise mit 9/11 oder mit dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941 verglichen worden.
Ja.
Und hat man ja viel gelesen und natürlich gibt es da auch wirklich Parallelen, nämlich im Grunde, wenn man es auf den Kern reduziert, der völlig überraschende Überfall und verheerende Angriff einer schwächeren Partei auf eine übermächtig erscheinende Partei. Und damit das Versagen der Sicherheitsdoktrin und damit verbunden eben auch eine nationale Demütigung.
Ja, aber damit hören die Parallelen ja tatsächlich auch schon auf, ne? Also man darf auch solche Vergleiche nicht überstrapazieren, denn am 7. Oktober ist Israel ja tatsächlich von einem Gegner überfallen worden, mit dem es schon viele kriegerische Waffengänge oder kleine Konflikte hinter sich hatte.
Und auch größer,
den es kannte, ja, oder Israel kannte nicht nur den Gegner, er hätte ihn auch kennen müssen und dessen Absichten hätte eigentlich Israel auch sehr klar sein müssen.
Absolut. Genau deswegen bietet sich eben eine ganz andere historische Parallele an. Eine Parallele, aus der Israel eigentlich hätte lernen können, aber es offensichtlich nicht getan hat. Das ist der Yom Kippur-Krieg 1973 zwischen Israel und den arabischen Staaten. Und das Versagen beim Lernen aus dem Yom Kippur-Krieg kann man einfach zusammenfassen mit den Worten: Es gab in Israel 2023 einen Mangel an produktiver Paranoia.
Tja, wir hatten das ja schon in der letzten Folge eingehend besprochen, die produktive Paranoia. Und auf die müssen wir hier tatsächlich zurückkommen, denn das ist ja eine Haltung, die einen gerade in einer risikoreichen, unsicheren und unvorhersehbaren Welt vor Hybris,
genau,
also Selbstüberschätzung und vor einer Illusion der Sicherheit tatsächlich schützt. Das produktive Paranoia ist ja quasi wie so eine Perspektive, die davon ausgeht, dass das Undenkbare nicht nur passieren kann, sondern passieren wird. Vielleicht erinnern Sie sich noch, Roald Amundsen hat das auf seinem Weg zum Südpol gesagt. Das war sein Credo. Wir wissen nicht wie, wann oder wo. Aber wir wissen in jedem Fall, dass etwas Schlimmes passieren wird. Und darauf müssen wir vorbereitet sein. Und das hätte eigentlich die Lehre sein können, die Israels Sicherheitsestablishment in Politik, Militär und Geheimdienst aus dem Yom Kippur-Krieg hätte ziehen können, aber eben nicht gezogen hat. Und genau deshalb ist es zum 7. Oktober gekommen.
Die Parallelen sind ja aus heutiger Sicht wirklich gut erkennbar. Ne? Wenn man noch mal kurz auf die Fakten guckt, also am 6. Oktober 1973, also fast auf den Tag genau 50 Jahre vor dieser terroristischen Attacke der Hamas, führten die Truppen Ägyptens und Syriens eben einen Überraschungsangriff auf Israel durch. Ja, auf Sinai und die Golanhöhen, die Israel 6 Jahre vorher während des Sechstagekrieges von Ägypten und von Syrien erobert hatte.
Ja, und das Fatale dabei war ja, Vor dem Krieg 1973 waren die meisten israelischen und amerikanischen Entscheidungsträger der Meinung, dass es auch 1973 nicht zu einem Krieg im Nahen Osten kommen würde.
Genau.
Also sie hatten klar die Meinung, Syrien und Ägypten würden nicht versuchen, etwas zu tun, was ihre Kräfte eindeutig überstieg, weil sie einfach keine ernsthafte militärische Option hatten. Mhm. Und jeder Waffengang würde kurz sein und mit einem klaren israelischen Sieg enden. Das war die einhellige Meinung.
Diese einhellige Meinung war eben falsch oder die einhellige Einschätzung von Experten und Politikern. Denn genau dieser schnelle und einfache Sieg von Israel, den alle erwarteten, oder überhaupt gar kein Krieg, fand eben nicht statt, sondern der Yom Kippur-Krieg endete nach etwas mehr als zwei Wochen, also am 22. Oktober 1973. Und ja, die Israelis haben sich behauptet, sie sind nicht untergegangen, aber sie hatten eben nicht diesen von vielen erwarteten, schnellen, eindeutigen und klaren Sieg erringen können, sondern sie hatten enorme Verluste, insbesondere in der ersten Zeit des Krieges. Und damit gab es wirklich so eine Art Traumatisierung, weil man mit einem solchen Ausmaß von Verlusten und von einem solchen Zeichen der Schwäche der Armee, weil man das niemals erwartet hätte. Ja, also damit ist im Grunde in diesem 1973er Krieg dieser Nimbus der unbesiegbaren israelischen Armee spätestens seit dem 67er Krieg völlig zerstört worden.
Ja, absolut. Ich meine, schockierend war ja nicht nur 1973, dass Syrien und Ägypten Israel angriffen, sondern eben gerade, dass die Israelis offenbar extrem schlecht auf diesen Angriff vorbereitet waren.
Genau.
Sie hatten es ja nicht nur versäumt, den Angriff bis zum letzten Moment vorherzusagen, sondern sie hatten auch keine angemessenen Vorkehrungen getroffen, um diesen Angriff zu verhindern oder abzuschwächen. Also sie haben definitiv keine produktive Paranoia gepflegt.
Und deswegen sind eben genau die Parallelen zum 7. Oktober unübersehbar.
Auf der einen Seite kann man ja sagen, wenn man die Parallelen sehen, Israel fühlte sich sicher. Fühlte sich zu sicher. Also wenn wir auf 1973 gucken, nach dem Krieg, nach dem erfolgreichen Krieg 1967, hielt Israel den gesamten Sinai von Ägypten und die Golanhöhen von Syrien besetzt. Es gab zwar immer wieder Scharmützel und kleinere Krisen, aber die Situation schien auf eine stabile, ja, Situation eines Nichtkriegs zuzulaufen. Ich meine, das muss man sich vorstellen. Wie sicher sich Israel damals fühlte, und heute ist das ja tatsächlich auch so gewesen, Mitte 1973 gab es in Israel sogar Überlegungen, die Wehrpflicht von 3 auf 2,5 Jahre zu verkürzen. Und im Generalstab und im Verteidigungsministerium herrschte geradezu Aufbruchsstimmung.
Ja, genau. Also es war wie so eine Art Aufatmen eigentlich. Und auch hier ist die Parallele eben wirklich eindeutig, denn auch die israelische Führung jetzt im Oktober 2023 fühlte sich halt sicher. Und hatten im Grunde auch eigentlich Grund zu der Annahme, dass sie richtig liegen. Denn Netanyahu und seine Regierung hatten sich ja auf so eine Strategie von 3 Säulen eigentlich festgelegt. Die erste Säule war im Grunde diese hochentwickelten Sicherheitssysteme an der Grenze zu Gaza, sodass man im Grunde diese permanente Infiltration eigentlich einigermaßen kontrollieren konnte. Mhm. Zweitens, falls notwendig, gab es immer wieder begrenzte Militärschläge gegen die Hamas, um sie eben nicht militärisch zu stark werden zu lassen. Aber man hat eben auch nicht versucht, sie, wie man es heute jetzt versuchen würde, völlig zu eliminieren, sondern man nannte diese Strategie so eine Art Rasenmähen. Also sie immer kurz halten. Das war die zweite Strategie. Und drittens ging Israel eben davon aus, dass sie durch eine zunehmende Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen eben zu einer Entspannung beitragen würden. Also es gab ja diese Lieferung von Baumaterial, Unterstützung der Infrastruktur, zunehmende Erteilung von Arbeitsvisa für Palästinenser, um in Israel zu arbeiten. Und man ging eben einfach davon aus oder erhoffte sich davon, dass die Hamas sich eben ja mehr oder weniger zu so einer Art zivilen Verwaltung in Gaza entwickeln würde. Also dass man im Prinzip diesen militärischen Anspruch brechen würde. Und im Grunde setzte die israelische Führung auf so eine Art Normalisierung der Beziehung. Also dass man im Grunde sagt, diese extremistische Position, Israel zu vernichten, die die Hamas in ihrer Ideologie hat, könnte man dadurch aushebeln, dass man im Prinzip die Palästinenser im Gazastreifen unterstützt und dass dadurch die Hamas durch weitere Gewalt eigentlich was zu verlieren hätte.
Also Israel fühlte sich tatsächlich sicher.
Genau.
Durch die Vielzahl von Maßnahmen, die sie ergriffen haben. Das ist das eine, wo man sieht, da war keine produktive Paranoia am Werk. Das zweite ist eine weitere Parallele zum Yom Kippur-Krieg. Israel schätzte die Ziele seines Gegners falsch ein. Aus der eigenen Brille gefärbt, sozusagen. Als Folge des 67er-Krieges hielt Israel das ägyptische Sinai besetzt. Die natürliche Grenze war der Suezkanal. Und niemals hatte Israel damit gerechnet, dass die ägyptische Armee diesen Kanal überwinden könnte. Ariel Sharon erklärte damals, auf dieser Linie hat Ägypten keine Chance zu gewinnen.
Das ist aber eben genau diese Perspektive. Also die Doktrin der israelischen Armee ging davon aus, dass die Ägypter niemals losschlagen würden, weil sie nicht wirklich gewinnen könnten. Dass es ihnen niemals gelingen würde, substanzielle und wirklich haltbare Gebietsgewinne, also praktisch so eine Art Rückeroberung des Sinais zu leisten.
Ja, und das ist genau die Krux hier. Ganz parallel zu dem, was heute passiert. Denn Sadats, ägyptischer Präsident damals, Sadats Ziel war nicht das Gewinnen. Sadats Ziel war etwas völlig anderes 1973. Er wollte Israels politisch-militärische Sicherheitsdoktrin und das psychologische Sicherheitsgefühl tief erschüttern. So tief, dass Israel es einsieht, dass eine dauerhafte Besetzung einen zu hohen Preis hat und dass Israel zu Verhandlungen getrieben wird.
Und das ist ihm ja am Ende auch gelungen. Ne? Ist ja, Camp David ist ja im Grunde die Folge davon 1979.
Ja. Das könne aber aus Sadats Sicht nur erreicht werden, Zitat von Sadat, indem man dem Feind schwerste Verluste zufügt. Sadat hat sehr klar gesagt, er würde sich mit sehr begrenzten Gebietsgewinnen zufrieden geben, vorausgesetzt, Israel würde in der Schlacht genug leiden.
Und das ist wirklich ja eine Sicht auf Krieg oder auf Auseinandersetzung, die die israelische Militärdoktrin überhaupt nicht berücksichtigte.
Tja, und es ist so klar, wenn man auf das heute guckt.
Die Parallelen sind ja klar. Also auch die Hamas-Vertreter haben ja nach diesem Terrorüberfall offen in der westlichen Presse bejubelt, dass nun endlich die Palästinenserfrage wieder auf der Tagesordnung steht. Ne? Also das war ja so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und damit ist natürlich Netanjahus Politik von Teile und Herrsche gegenüber den Palästinensern eigentlich furchtbar und dramatisch gescheitert. Ja, natürlich versucht er seit langem eben die palästinensische Autonomiebehörde zu untergraben. Also das ist die Behörde, die Teile des Westjordanlandes kontrolliert. Und es gab ja immer mal wieder so halbherzige Gespräche bis Ende 2014. Aber dann hat er sich geweigert, eigentlich Friedensverhandlungen wieder aufzunehmen.
Gleichzeitig hat er ja die Hamas quasi wie eine legitime Macht in Gaza behandelt. Eigentlich auch unglaublich. Und damit das Ansehen der Hamas unter den Palästinensern tatsächlich erhöht. Ne?
Das war eben ein Beieffekt dieser wirtschaftlichen Unterstützung. Die Logik war natürlich bei Netanjahu klar. Er wollte auf der einen Seite die Schwächung der palästinensischen Autonomiebehörde und gleichzeitig die Stärkung, in Anführungsstrichen, ihres militanten Rivalen, der Hamas. Damit hast du niemanden, mit dem du wirklich über Frieden reden kannst. Die Palästinenser haben daraus natürlich eine ganz andere Lehre gezogen, dass der einzige Weg, Israel dauerhaft Zugeständnisse abzugewinnen, eben dann doch nur über Gewalt geht.
Ja, das ist eine völlig sozusagen Fehlwahrnehmung dessen, was die Hamas tatsächlich im Kalkül hatte. Denn das Kalkül der Hamas im Oktober 2023 war praktisch identisch mit dem Kalkül Sadats genau 50 Jahre zuvor.
Genau.
Und dieses Kalkül lautete, es gibt keinen anderen Weg aus dem dauerhaften Patt als die Anwendung von massiver Gewalt. Es ging der Hamas um die tiefe Erschütterung des israelischen Sicherheitsgefühls und damit Israel vor Augen zu führen, dass die Situation absolut unhaltbar ist.
Ganz genau. Und das ist eben eine unheimlich interessante Parallele. Und es zeigt eben auch diesen fatalen konzeptionellen Fehler von Netanjahu. Also Netanjahu hat geglaubt, dass die Hamas das Interesse an einem groß angelegten Konflikt verloren hat. Und zwar deswegen, weil sie mehr von einem Konflikt zu verlieren gehabt hätte, als zu gewinnen. Das ist genau diese Logik, die Ariel Sharon eben auch mit Blick auf den Sinai gehabt hat. Was Israel aber nicht gemacht hat, es hat eben genau dieses ganz andere Kalkül der Hamas nicht in Erwägung gezogen. Also die haben eben nicht aus produktiver Paranoia heraus gehandelt, die Israelis, sondern die Politik basierte im Wesentlichen auf Fehlannahmen. Also zum einen der Fehlannahme, dass die Palästinenser sich mit einem Teile- und Herrsche-Ansatz so nah an der Elendsgrenze zufrieden geben würde. Zweitens der Fehlannahme, dass die Hamas sich im Grunde auf eine Art Zivilisierungspfad begeben hat, also im Grunde die militärische Terroraktivitäten zurückfahren und sich auf Verwaltung verlegen und im Grunde damit diesen Anspruch aufgeben, Israel von der Landkarte zu tilgen. Und drittens die Fehlannahme, dass die Hamas eben deswegen für eine grundlegende Veränderung der Situation eben nicht einen großen Konflikt riskieren würde. Und alle drei Annahmen haben sich als falsch erwiesen.
Ja. Und wenn wir jetzt mal den Schritt, also davon mal versuchen zu abstrahieren, das ist ja schwierig, aber so den Schritt zurücktun, uns mal fragen, was können wir denn aus diesem Versagen des Lernens, aus der zuvor schon erfahrenen Situation im Yom Kippur-Krieg, was können wir daraus lernen? Dem Versagen des Lernens aus der Vergangenheit, dann ist, glaube ich, ziemlich klar, dass wir uns bei Versagen immer wieder fragen müssen, ob das jetzt in der Politik oder in der Wirtschaft ist, in Unternehmen. Wir müssen uns immer wieder fragen, welche Gründe und Fehlannahmen haben zu dem Desaster geführt. Und statt schnell Köpfe auszutauschen, müssen wir uns fragen, was haben wir getan, dass alle miteinander, dass wir gescheitert sind. Es geht darum, die Fehler wirklich zu untersuchen in einer Autopsy without blame, um zu lernen und künftiges Versagen zu vermeiden. Und das Problem ist, und das haben wir ja schon auch in anderen Podcasts häufiger gesagt, alle Annahmen, die wir haben, sind natürlich gefiltert.
Das ist das Problem.
Durch unser eigenes Denken. Und deswegen können alle Annahmen, die wir haben, fundamentale Fehleinschätzungen sein. Dessen müssen wir uns gerade in der Politik, aber auch in großen Unternehmens- und Wirtschaftskrisen immer wieder bewusst sein. Wir müssen mit der Sicherheit umgehen, dass wir uns täuschen. Mhm. Auch wenn vieles für unsere Sicht zu sprechen scheint.
Das ist sehr, sehr unbequem.
Und auch anstrengend.
Ja.
Vielleicht vermeiden wir das deshalb so gerne.
Ich ja, weiß wahrscheinlich.
Es nicht. Und suchen die schnelle Abkürzung über die Symptomlösung. Wir müssen ja eigentlich ständig auf der Hut sein. Wir müssen uns immer wieder in Frage stellen und produktiv paranoid sein. Und immer wieder diese Frage stellen, die wir schon mal genannt haben, die ich so liebe. What else can be true? Wenn wir so sicher sind, müssen wir uns genau diese Frage immer vornehmen. Denn unser wirksames Lernen beginnt damit, den tiefer liegenden Ursachen auf die Spur zu kommen und nicht auf schnelle Symptomlösungen zurückzugreifen. Aus der Vergangenheit zu lernen, das ist die erste Root Cause für das Versagen in diesem Konflikt. Die zweite Root Cause, die wir schon anskizziert haben, ist das Versagen in der Antizipation.
Ja, und damit sind wir eben bei dem Versagen der Vorausschau beziehungsweise der Unfähigkeit, Handlungen des Gegners vorherzusagen.
Zu den absoluten Rätseln des 7. Oktober zählt ja wirklich die Frage, warum die hochkompetente und international so bewunderten Geheimdienste Israels von diesen Ereignissen völlig überrascht.
Das hat ja überall eigentlich nur Kopfschütteln ausgelöst.
Ja, man kann es nicht nachvollziehen. Der Auslandsgeheimdienst Mossad, der Inlandsgeheimdienst Shin Bet und der Militärgeheimdienst, bis dahin Garanten der israelischen Sicherheit durch Aufklärung, haben allesamt komplett versagt. Und ihre Führer haben persönliche Verantwortung übernommen. Aber die Frage ist ja, wie konnte es dazu kommen?
Und es gibt natürlich eine naheliegende Antwort. Ne? Also die naheliegende Antwort ist ja auch, hat man ja auch in der Presse immer mal wieder gelesen. Die Hauptthese sagt ja, dass in die Vorbereitung zum Überfall oder zu diesem Terroranschlag eben nur ein ganz kleiner Kreis von Hamas-Führungspersönlichkeiten eingebunden war. Wobei man sich natürlich sagen muss, ist wahrscheinlich schon schwierig genug, wenn man bedenkt, dass wir heute wissen, dass die Vorbereitung dafür ungefähr mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar zwei Jahre gelaufen ist. Also kann man sich wirklich schwer vorstellen. Aber es ist offensichtlich tatsächlich so, dass eine ganze Reihe auch von hohen Hamas-Führern von dem Terroranschlag überrascht wurden. Ja, also es hat es offensichtlich wirklich gelungen, das relativ klein zu halten. Und die Hamas-Führer waren wirklich teilweise überrascht vom Zeitpunkt, von der Intensität und vor allen Dingen auch von dem grausamen Erfolg, wenn man das so sagen will. Es gibt Beobachter des Nahen Ostens, die sagen, eins der großen Probleme ist, jetzt im Moment, dass die Hamas mit diesem Erfolg gar nicht gerechnet hat. Also, dass sie so weit vordringen würden und einen solchen Schaden anrichten würden an Mensch und Leib und Leben. Und dass sie jetzt einfach gar nicht wissen, was machen wir jetzt eigentlich damit? Also, was passiert jetzt als nächstes?
Mhm. Ja, aber also ein kleiner Kreis der Eingeweihten, das ist ja nur ein Teil der Wahrheit, ne? Denn wie bei Pearl Harbor oder auch 9/11, gab es tatsächlich zahlreiche Hinweise im Vorfeld. Ne? Also man hat sie tatsächlich nicht gesehen. Oder zumindest eben mit dieser Grundannahme im Hinterkopf anders gedeutet.
Das ist genau das Problem.
Ne? Das war gefiltert wiederum.
Genau.
Und ich meine, schon seit Mitte 2021 gab es Berichte darüber, dass die Hamas und die Hisbollah ihre Angriffe auf Israel aus einem gemeinsamen War Room in Beirut koordinieren. Im April dieses Jahres, 2023, trafen sich Führer der Hamas und der Hisbollah in Beirut, um eine Achse des Widerstands zu organisieren. Und Vertreter der Hamas und der iranischen Al-Quds-Brigaden, das ist ja Jerusalem-Brigaden, trafen sich regelmäßig im Libanon. Und Ende August dieses Jahres meldete sich im Libanon ein hoher Hamas-Führer zu Wort. Seine Botschaft ganz klar: Angesichts der dauernden Landnahme durch israelische Siedler, vorangetrieben durch die orthodoxe Regierung Netanjahus, und angesichts zunehmender Zusammenstöße zwischen Juden und Arabern an der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem, könnte es zu einem regionalen Krieg kommen. Im Wortlaut: Wir bereiten uns auf einen umfassenden Krieg vor und diskutieren die Aussichten dieses Krieges mit allen relevanten Parteien. Das war Ende August.
Das ist ja nun nicht verschleiert. Das muss man einfach lesen können. Und das sind ja jetzt nur die offiziellen Quellen. Wenn man sich die Ursachen von Geheimdienstversagen anschaut, dann ist eben eins der großen Probleme das sogenannte Rauschen. Ja, das Rauschen. Das heißt, die Amerikaner nennen das so schön separating the signal from the noise. Also das Problem ist eben oft nicht, wie viele Leute annehmen, dass der Geheimdienst oder die Nachrichtendienste zu wenig Informationen haben, sondern das Problem ist, dass sie zu viel Informationen haben. Und daraus ergibt sich eben die große, große Schwierigkeit, das Richtige und Wichtige vom Falschen und Unwichtigen zu unterscheiden. Das heißt, natürlich gibt es wahrscheinlich einen permanenten Flow von allen möglichen Informationen und auch von Kriegserklärungen und allem Möglichen. Aber die Frage, was ist eigentlich wirklich relevant und was nicht, ist wahrscheinlich unheimlich schwer zu beantworten.
Ja, daher ist es tatsächlich durchaus wahrscheinlich, dass die Nachrichtendienste sich der politischen Einschätzung angeschlossen hatten, dass die Hamas tatsächlich keinen großen Konflikt anzetteln würde.
Genau, die haben durch die Brille geguckt.
Genau, so nach dem Motto sozusagen, wir investieren auch so viel in Infrastruktur etc., was wir vorhin skizziert haben, das werden die doch nicht gefährden. Und zusätzlich schien die Verbesserung der Beziehung zwischen Israel und vielen arabischen Staaten auf eine politische Entspannung insgesamt hinzudeuten. Aus Israels Sicht natürlich. Und die zunehmenden Zusammenstöße zwischen israelischen Siedlern und Palästinensern und auch die Ausschreitungen um die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem wurden in ihrer Bedeutung von den Geheimdiensten tatsächlich dann eher runtergespielt und in dem Sinne fatal unterschätzt.
Ja, ganz genau.
In diesem Gesamtbild.
Ne? Man nennt das so im Militär, nennt man das die Nettobewertung. Also im Grunde nicht nur so das Einzelereignis zu sehen, sondern den gesamten Zusammenhang. Und das zeigt natürlich eines, die Möglichkeiten dieser nachrichtendienstlichen Schlussfolgerung haben halt klare Grenzen. Ne? Also in Wahrheit können die nicht zaubern und haben auch keine Glasglocke, sondern in Wahrheit kann ein Nachrichtendienst ja nur eigentlich zwei Sachen tun. Erstens, er kann versuchen, die Frage zu beantworten, wo steht der Feind jetzt? Also wo ist der Feind jetzt in seiner Entwicklung und so weiter? Und zweitens die Frage, wie ist der Feind? Also was sind seine Grundannahmen und so weiter und so fort? Aber er kann natürlich nur in ganz wenigen Fällen Antworten auf die Frage vorschlagen, was wird der Feind eigentlich wahrscheinlich tun? Ja, also dieses konkrete Handeln, das ist natürlich unendlich schwer vorherzusagen. Und damit ist man eben beim eigentlichen Problem, bei dieser Auswertung dieser nachrichtlichen, dienstlichen Information, also dieses Herausfiltern des Signals aus dem Noise, ist jeder Nachrichtendienst eben auf Hypothesen angewiesen, also auf Vermutungen darüber, wie der Gegner die Situation einschätzt und was er aus dieser Situation eben heraus tun wird. Das ist aber unendlich schwer, denn damit muss man ja eigentlich aus seinen eigenen Wahrnehmungen und Einschätzungen raustreten und sich die Sicht des Gegners zu eigen machen und sich in die, sozusagen in die Perspektive des Gegners hineinzuversetzen. Das ist eben enorm schwierig, das haben wir ja schon ganz oft gesagt, denn natürlich trüben die eigenen Wahrnehmungsfilter immer diese Analyse.
Ja, selbst wenn du versuchst, in die Sicht des Gegners reinzugehen, ne, hast du immer noch diese Filterpartikel auf der Linse, nenne ich das jetzt mal.
Ja, genau.
Aber das ist ein guter Punkt, denn während für Israel ja alles nach einer politischen Normalisierung der Situation aussah, eigentlich von kleineren Zwischenfällen abgesehen,
genau,
sah die Welt aus Sicht der Hamas einfach völlig anders aus. Denn tatsächlich erreichte ja die Gewalt in der Westbank einen neuen Höhepunkt und die neue rechtsgerichtete Regierung von Netanyahu intensivierte ja sogar noch ihren Anspruch auf Zugang zur Al-Aqsa-Moschee. Vielleicht erinnern wir uns noch, die Armee stürmte die Moschee sogar im April. Und das waren nur kleine Vorbeben für die Hamas. Viel entscheidender war tatsächlich diese internationale Dimension. In den Jahren vor dem 7. Oktober war es Benjamin Netanyahu ja gelungen, durch die Vermittlung der Amerikaner mit mehreren arabischen Ländern Frieden zu schließen. Das kriegen wir nur ab und zu mal immer in den Nachrichten, aber so etwas kam ja immer wieder. Und seit den sogenannten Abraham Accords mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Marokko hatte sich die Kooperation dieser Länder mit Israel tatsächlich deutlich intensiviert. Das war so ein Drumherum-Beben.
Ja, aber es war eben halt im Prinzip eine regionale Bedrohung für die Hamas, ne? Weil damit im Grunde ja ihre ganze Unterstützerstruktur irgendwie ins Wanken kam. Und was dann im Grunde das fast zum Überlaufen brachte, war dann eben diese Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien. Ne, denn es schien ja vor ein paar Wochen noch so, als würde diese Normalisierung zwischen Israel und Saudi-Arabien unter Mohammed bin Salman wirklich in greifbarer Nähe sein. Also es kam ja dann in der Presse nach dem Motto, die Unterzeichnung eines Abkommens steht unmittelbar bevor. Und das wäre natürlich ein absoluter Coup gewesen. Also wenn Israel ein Abkommen mit Saudi-Arabien schließt, dem Hüter der heiligen Schreine, ja, der heiligen Stätten und ein aufstrebender Global Player, das wäre natürlich ein enormes Zeichen regional und für die Welt gewesen. Und Netanyahu und genauso auch die Amerikaner hatten geglaubt, dass mit diesen Abraham Accords eben tatsächlich ein regionaler Frieden möglich ist und eben möglich, ohne dass vorher der Palästinenser-Konflikt gelöst werden muss. Das war früher immer anders. Weißt du, früher war immer irgendwie diese Logik, erst Palästinenser lösen, dann regionaler Friede. Hier sahen sich die Palästinenser auf einmal praktisch ausgeklammert.
Ja, aber genau das war ja das Problem. Genau das war es, was die Hamas ja quasi aus der eigenen Weltsicht heraus zum Handeln zwang. Die Aussicht auf die eigene Bedeutungslosigkeit. Das ist ja quasi eine existenzgefährdende Situation für eine extremistische Terrororganisation, die sich die Vernichtung Israels auf ihre Fahnen geschrieben hat. Ja, wie an den Rand gedrängt. Ihr seid nicht mehr bedeutend. Und das Thema wird randständig. Und die Reaktion auf den drohenden Friedensschluss zwischen Israel und Saudi-Arabien waren ja auch eindeutig. Also in den Worten der Hisbollah, Zitat, das ist ein sehr gefährlicher Schritt. Und ein Dolchstoß in den Rücken des palästinensischen Volkes.
Ja, genau. Also für die entwickelte sich ein konkreter Handlungsdruck. Denn es war im Grunde eine existenzgefährdende Situation für die Hamas. Und deswegen eben gab es diese Intensivierung, diese systematische Stärkung der Zusammenarbeit in dieser Achse des Widerstandes. Ne? Aber genau diese Intensivierung der Zusammenarbeit in dieser Achse des Widerstands, also mit Iran und der Hisbollah, die haben eben die israelischen Geheimdienste offensichtlich nicht auf dem Schirm gehabt oder zumindest falsch eingeschätzt. Also offensichtlich war es wirklich so, dass auch der israelische Geheimdienst wie die Politik von dieser Normalisierungsillusion irgendwie geblendet war.
Mhm. Und deswegen, lass uns auch noch mal hier den Schritt zurückgehen, also versuchen zu abstrahieren im Sinne, sozusagen, was können wir lernen? Also auch hier wird ja klar bei dem Versagen in der Antizipation, in der Vorausschau, wir müssen uns immer wieder klar machen, dass wir immer auf Basis eigener, begrenzter, gefilterter Wahrnehmungen handeln. Wir nennen das immer so Basic Assumptions. Wie sehe ich die Welt? Ne? Denn wir sehen die Welt, wie wir sind und nicht, wie sie wirklich ist.
Und nicht, wie der Gegner sie sieht.
Das muss man sich einfach immer wieder klar machen. Und das haben wir, glaube ich, auch schon mal an anderer Stelle gesagt. Insbesondere zwei Mechanismen wirken natürlich hier und lassen uns in dem Glauben im Besitz der richtigen Antwort oder der richtigen Wahrnehmung zu sein. Der erste Mechanismus ist das, was die Sozialpsychologen naiver Realismus nennen. Das ist die Tendenz anzunehmen, dass wir die Welt um uns herum objektiv sehen, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist, sondern man hat immer diesen subjektiven Filter. Und hinzu kommt eben diese Bestätigungsfalle oder der Bestätigungsfehler. Kein Mensch und schon gar kein Nachrichtendienst sieht unvoreingenommen auf die Welt. Wir suchen immer nach Informationen, die unsere vorgefasste Sichtweise und unsere Erfahrungen bestätigen. Und das ist das Brutale, ne? Fakten oder Informationen, die dieser vermeintlich objektiven Sicht auf die Dinge widersprechen, blenden wir bewusst als irrelevant aus. Das kennen wir von uns allen. Und das ist tatsächlich hier auch in diesem Konflikt passiert. Unsere wirksame Antizipation beginnt aber damit, die Grundannahmen konsequent zu hinterfragen. Und das aus unserer Sicht tatsächlich Unmögliche vorauszudenken. Ja, nach dem Versagen im Lernen in der Rückschau und dem Versagen in der Antizipation in der Vorausschau kommen wir zu dem dritten Root Cause. Das ist das Versagen in der Adaption oder Anpassung im Hier und Jetzt.
Wir hatten es ja schon gesagt, Versagen in der Adaption fokussiert eben auf die Gegenwart. Also es ist ein Versagen wegen mangelnder Anpassung auf sich verändernde Umstände im Hier und Jetzt. Und letztendlich ist diese ja jetzt mittlerweile andauernde Katastrophe seit dem 6. Oktober eigentlich am besten zu verstehen, wenn man sie eben nicht als isoliertes Versagen des Lernens oder der Antizipation betrachtet, sozusagen als fatale Fehler, die von einer fehlgeleiteten politischen Führung verursacht wurden oder noch schlimmer sozusagen einfach nur als das Ergebnis unvermeidlicher Nachrichtendienstfehler, sondern man muss eigentlich sagen, auf der tiefsten analytischen Ebene resultiert dieser 7. Oktober eigentlich aus einem tiefen Versäumnis. Und zwar aus einem tiefen Versäumnis, die vielen Dimensionen einer sich fundamentalen verändernden strategischen Herausforderung in der gesamten Region und in Israel konsequent zu analysieren. Man hat nicht auf das Ganze geguckt.
Also das, was sich verschoben hatte.
Auf diese tektonische Verschiebung der politischen Landschaft, kann man vielleicht sagen. Mhm. Und deswegen hat man eben versäumt, sich auf dieses schlimmstmögliche Szenario vorzubereiten und sich darauf anzupassen eigentlich.
Ja, es ist ja eigentlich echt paradox, kann man gar nicht anders sagen. Ne? Das Versagen Israels, sich in seiner Sicht anzupassen, ist tatsächlich eine Konsequenz des scheinbaren politischen Erfolgs Israels. Das ist das Fatale. Und genau dieser wahrgenommene Erfolg hat eine gewisse politisch-militärische Hybris genährt. Und die mittelbaren, aus Sicht der Hamas existenzbedrohenden Folgen, ganz klar, völlig aus dem Kalkül verbannt, aus dem politisch-militärischen Kalkül Israels.
Ja, genau. Und man kann es ja ganz einfach sagen. Also innenpolitisch schien ja dieser israelisch-palästinensische Konflikt mehr und mehr zumindest mal kontrollierbar. Also kein Friede, aber so eine Art kaltes Nebeneinander. Natürlich glaubte niemand irgendwie, dass es nach dem Abzug Israels aus dem Gazastreifen 2007 wirklich Frieden geben würde. Und es war ja auch nicht so, es sind ja mehr als 6000 Palästinenser seitdem ums Leben gekommen. Aber es verfestigte sich eben doch in der Politik die Einstellung, dass diese Grenze zum Gazastreifen durch Abschreckung und scharfe Reaktionen auf jeden Angriff in der Kombination mit wirtschaftlichen Anreizen relativ ruhig gehalten werden könnte. Zuckerbrot und Peitsche eigentlich.
Ja, so ein stabiles Gleichgewicht, stabil in Anführungsstriche, des Elends, absolut.
Genau, aber es war so eine Zuckerbrot- und Peitsche-Politik.
Ja.
Und es gab eben Zuckerbrot. Also im Jahr 2022 schickte Israel allein 67.000 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen. Und jetzt gerade in der letzten Zeit auch zunehmend gab es neue Arbeitsvisa. Also Israel erteilte immerhin 20.000 Arbeitern aus Gaza die Erlaubnis, in Israel zu arbeiten. Also auch dadurch Geld zu generieren, um einen gewissen Mindestwohlstand in Gaza hervorzubringen. Also und die israelische Führung glaubte eben, dass die Hamas niemals riskieren würde, ein solches Maß an materieller Unterstützung zu verlieren.
Ja, und das war ja auch, also eine Zeit lang schien das ja durchaus richtig zu
funktionieren.
Weil die Hamas und Israel lieferten sich ja nur von Zeit zu Zeit, ja, ich sag jetzt mal Raketenbeschuss und führten so kleine Miniaturkriege oder also ich sag mal, wahrscheinlich würde Clausewitz Scharmützel sagen.
Ja, genau.
Doch der Konflikt schien eigentlich beherrschbar und ersparte dem israelischen Steuerzahler Milliarden von Dollar, jetzt nicht eingerechnet die Kosten für die Garnison von 24.000 Soldaten zum Schutz von 8.000 israelischen Siedlern.
Ja, ja, und man muss ja sagen, ich meine, es gab ja in den letzten Jahren so eine Art israelisches Wirtschaftswunder und die Befreiung von dieser Steuerlast hat natürlich einen großen Anteil daran, dass sich das israelische Bruttoinlandsprodukt zwischen 2005 und heute fast vervierfacht hat. Und natürlich kommt hinzu, dass die israelischen Streitkräfte eben nicht mehr ständig im Gazastreifen stationiert sind und damit natürlich auch die Zahl der israelischen Opfer stark zurückgegangen ist. Also insofern, man kann schon, wenn man mal am 6. Oktober aufhört zu messen, kann man sagen, eigentlich ist das ein unbestreitbarer Erfolg.
Ja, das ist so eine selbstbestärkende Dynamik gewesen, ne?
Genau.
Und damit auch so eine selbstbestärkende Weltsicht. Und außenpolitisch, das kommt ja noch hinzu, haben wir den Erfolg ja schon benannt, die weitgehende Normalisierung der Beziehungen zu vielen arabischen Staaten und dann ja kurz bevorstehend auch zu Saudi-Arabien. Das wäre ganz klar ein weiterer politischer Erfolg gewesen.
Ja, und das wäre natürlich ein Meilenstein gewesen, ne? Also Saudi-Arabien hat ja nochmal eine ganz besondere Rolle in der arabischen Welt.
Ja, das ist praktisch wie so eine Welt, die sich dann immer wieder durch verschiedene Elemente immer wieder selbst bestärkt, ne? Wo du nicht in Zweifel gerätst.
Genau. Und was dieser Angriff aber eben zeigt, ist, dass Israel damit eben trotz all dieser vermeintlich positiven politischen Effekte eben seine Sicherheitsprobleme komplett nicht gelöst hatte. Ne? Also eigentlich im Gegenteil, man kann eigentlich sagen, die Gleichzeitigkeit von scheinbarer innenpolitischer Befriedung in Anführungsstrichen und außenpolitischer Entspannung, das war für die Hamas wie so eine Art toxisches Gemisch. Ja, also es bedeutete nämlich für die Hamas eigentlich die Gefahr eines existenzbedrohenden Macht- und Bedeutungsverlusts in der Region.
Ja, und das ist das Fatale. Die israelische Führung von Politik, Nachrichtendienst und Militär haben eben die drohende Gefahr ihres eigenen Erfolgs für die Hamas komplett unterschätzt. Das ist ganz klar. Und deshalb haben sie auch keine Vorbereitungen für das Undenkbare getroffen, dass die Hamas tatsächlich einen maximalen Terroranschlag gegen Israel führen würde. Und Israel hat zu früh eigentlich einen Schluss gezogen oder geschlussfolgert, dass sie die größte Gefahr durch den Feind effektiv neutralisiert hätten. Die haben zu früh einen Haken gesetzt. Und was noch wichtiger ist, und das ist das eigentlich Fatale. Sie haben die eigentlichen Motive ihres Gegners missverstanden. Es ging nicht um Gewinnen. Es ging um maximale Verunsicherung.
Genau, um die Zerstörung des Nimbus und die Zerstörung des Sicherheitsgefühls.
Tja, und damit sind jetzt alle Erfolge im Grunde seit dem 7. Oktober zerronnen.
Ja.
Wie Makulatur, ne?
Also back to square one. Und jetzt, so siehst du dich jetzt eigentlich wirklich wieder so in einer typischen Situation, wo Israel eigentlich durch eigenes Versagen in einen Krieg verwickelt ist, in dem es praktisch ja keine positiven Lösungsoptionen hat. Egal, wo man hinschaut, egal, welche Fachleute man liest und befragt, niemand weiß eigentlich ein gangbaren Weg aus dieser Katastrophe, der in irgendeiner Art und Weise tragfähig wäre. Und dieser Krieg, praktisch ohne positive Lösungsoptionen, ist eben aus Sicht der Propaganda der Hamas-Führung jetzt der ultimative Dschihad. Ne? Also dieser, das hat ja so ein Propagandist der Hamas-Führung so schön gesagt, wir stehen in dem ultimativen Dschihad, dem ultimativen heiligen Krieg. Ja? Und das Ergebnis dieses Krieges kann nur Sieg oder Märtyrertod sein. Also das ist wieder dieser fundamentalistische Anspruch, Israel von der Landkarte zu tilgen.
Also wenn wir jetzt wieder den Schritt zurückgehen und nochmal versuchen zu abstrahieren, zeigt sich auch hier in dem dritten Versagen der Adaption so ein kleiner Lerneffekt. Der Erfolg von heute kann die Ursache des Versagens von morgen sein. Jim Collins nannte das ja in seinem Buch How the Mighty Fall, Hybris Born of Success. Es gibt ja zahllose Beispiele, auch in der Wirtschaft, vom Aufstieg und Fall von Unternehmen wie General Electric, Credit Suisse bis zur deutschen Autoindustrie, diese Hybris Born of Success. Und das den Blick im Grunde, diese Hybris, diese Selbstüberschätzung, den Blick vernebelt.
Das ist wahrscheinlich einer der entscheidenden Gründe für Versagen und Scheitern.
Ja. Es ist immer so, dass die Erfahrung des Erfolgs den Blick trübt für künftige Risiken. Das ist leider so. Und die entscheidende Haltung ist daher immer, sich mit einer einzigen Frage zu konfrontieren. Wie vermeide ich das Risiko der Hybris, der Selbstüberschätzung? Und welche Gefahren liegen in meinem Erfolg für mich und für andere? Also sich nicht am Erfolg nur ergötzen, sondern sich überlegen, welche Gefahren lauern für mich und für andere in diesem Erfolg. Und dann schließlich, welche Vorbereitungen muss ich eigentlich treffen für den Fall, dass sich die Ergebnisse meines Erfolgs gegen mich wenden? Stellt man sich diese Frage? Nein, selten.
Aber wenn wir jetzt ein Fazit ziehen wollen, müssen wir ja irgendwie Folgendes sagen. Es ist natürlich emotional und moralisch wirklich schwer, aus dieser kriegerischen Situation mit tausenden Toten, Verletzten und Verschleppten jetzt irgendwelche trivialen Lehren für Führungskräfte ziehen zu wollen. Es scheint ja alles irgendwie ein bisschen trivial und alltäglich, wenn man die Gefahren und des Versagens in der Wirtschaft mit dem vergleicht, was wir hier sehen an existenzbedrohendem Versagen bei Politik und Militär.
Ja, das stimmt. Ne? Na, aber ich finde dennoch, die Formen des Versagens sind nicht auf Military Failures beschränkt.
Nein, das stimmt.
Und auch ganz sicherlich nicht auf diesen Konflikt. Man kann es an diesem Konflikt sehr gut skizzieren. Aber es geht darüber hinaus. Es sind Formen des Organisations- und Führungsversagens, die wir eigentlich überall finden können. Und die wir auch analysieren müssen, um Versagen in der Zukunft zu verhindern. Also Versagen im Lernen, in der Rückschau, Versagen in der Antizipation, in der Vorausschau und Versagen in der Adaption im Hier und Jetzt, die kommen überall vor. Und gerade auch in Großunternehmen. Also sowas haben wir immer wieder gesehen. Und wenn Sie reflektieren, als Hörer, fallen Ihnen vielleicht noch eine Menge Beispiele in diese Richtung ein, im Großen wie im Kleinen?
Es ist einfach wirklich entscheidend für Führungskräfte, dass wir uns mit der Möglichkeit und der Wirklichkeit von Versagen wirklich aktiv auseinandersetzen und tatsächlich in so etwas investieren wie Autopsy without Blame. Ja, also dass wir nicht der Versuchung unterliegen, uns irgendwie durch schnelle Symptomlösungen psychische Erleichterung zu verschaffen, so verlockend das auch immer sein mag.
Ja, das war ein dickes Brett und wir haben uns nicht
gescheut. Das kann man sagen. Ja.
Das muss man ganz klar sagen. Das war auch emotional nicht leicht. Aber wir haben uns ja auch an Putin 3 Tage nach der Invasion in der Ukraine und auch an Xi Jinping rangewagt. Und deshalb war das genauso nötig jetzt. Da konnten wir gar nicht anders. Das war unser Podcast über das Versagen und die Lehren, die wir daraus ziehen können. Am Beispiel des Terrorangriffs auf Israel. Wir hoffen, Sie fühlen sich nachdenklich und inspiriert. Und wir freuen uns wie immer auf Ihre Erfahrungen, Ihr Feedback, Ihre Ideen und Ihre Fragen. Mailen Sie uns bitte gerne. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes und der Beschreibung dieses Podcasts.
Erfolgreich führen in dieser unübersichtlichen und eigentlich unführbaren VUCA-Welt startet ja immer damit, sich selbst souverän zu führen. Es geht darum, den eigenen inneren Kompass zu definieren und die eigenen unproduktiven Denk- und Handlungsroutinen zu erkennen und dann auf der Basis nachhaltig zu verändern. Wenn Sie Lust haben, genau daran zu arbeiten, also an sich selbst zu arbeiten, wir bieten im April 2024 wieder eine weitere Runde unseres Leaderships-Programms für Top-Führungskräfte an, unter dem Titel Souverän führen in einer unführbaren Welt. Anmeldungen sind seit kurzem wieder möglich und ganz ehrlich gesagt, die ersten Plätze sind auch schon vergeben. Wenn Sie Interesse haben, Infos und die Broschüre für das Programm finden Sie auf unserer Website und die Links in den Shownotes dieses Podcasts. Also schauen Sie doch mal rein, ist bestimmt interessant, gerade angesichts der Unführbarkeit, die wir immer wieder bemängeln.
Tja, und wir sind in 2 Wochen wieder bei Ihnen und wir freuen uns schon auf Sie. Und wünschen Ihnen in der Zwischenzeit viel Freude am Führen.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.